Dankbarkeit lernen. Ich werde weniger eine Predigt darüber machen, was Dankbarkeit ist, sondern vielmehr, wie können wir Dankbarkeit lernen. Oder respektive, wo sind manchmal die Herausforderungen, um wirklich dankbar sein oder in unserem Alltag wirklich neue Dankbarkeit auch zu sehen und drin hineinzukommen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, einfach einen, und du hättest Garantie, er würde erfüllt werden, was wäre das für ein Wunsch? Nur einen. Und auch nicht so der berühmte, also das habe ich mir immer gedacht, ja, dann würde ich mir einfach 3 weitere Wünsche wünschen. So. Sondern wirklich einfach ein einziger Wunsch, wo so dein Herzenswunsch ist, wo so wirklich das Zentrum ist. Was wäre das? Mein ganzes Haus. Aber jetzt vielleicht noch ein bisschen verrücktere Frage. Was, wenn jetzt Jesus würde sagen, und das erfülle ich dir nicht? Ist noch herausfordernd, oder? Ich glaube, gerade wenn wir so in den Wünschen vielleicht auch sind, im Glauben weiterzukommen oder im Glauben zu wachsen oder eben mein ganzes Haus soll ihm dienen. Und nachher passieren die Sachen nicht. Oder wir finden nicht den Ehepartner, den wir uns vielleicht wünschen. Oder finden nicht das Haus, das wir uns wünschen. Oder egal was, unseren Herzenswunsch. Wie gehen wir mit dem um? Was, oder wie reagieren wir denn? Was würdest du denn tun? Und es gibt so die Situation von Mose, die ich so krass finde, wo der Mose auf den Stein reinhaut und dann kommt Wasser raus, anstatt dass er zu einem Gerät hat. Und dann sagt Gott, jetzt darfst du nicht mehr ins verheißene Land. So ein Moment, und er ist ja eigentlich berufen, um das Volk ins verheißene Land zu bringen. So ein Moment, wo eigentlich alles schwarz scheint. Und ich staune immer wieder nachher bei Mose, wie er trotzdem weitermacht. Die Hoffnung nicht verliert, die Dankbarkeit nicht verliert. Und darum möchten wir in das reingehen. Ich habe euch letztes Mal eigentlich schon ein bisschen reingenommen in das, was mein Herz ist oder was so ein Herzenswunsch könnte sein. Es ist nicht der einzige Herzenswunsch, aber das ist der Porsche GT3 RS. Oder? Habe ich euch das Bild mitgebracht und genau das erzählt, was Jesus mir gesagt hat. Michi, eigentlich ein Porsche ist schon cool, oder? Ich habe das Bild gebracht, sie hat den Glauben mit dem Porsche verglichen. Und dass es ja schon cool ist, wenn man als Porsche so mit dem Glauben kann über die Autobahn rasen und alle denken, boah, da will ich auch. Oder? Und dann Gott gesagt hat, aber du bist eher der Fred Feuerstein. Du probierst es selber zu machen. Und ich glaube wirklich, wenn wir in das hinein wollen kommen, das Glauben, unser Porsche, dass es wirklich abgeht mit dem Jesus, dann ist Dankbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dazu. Weil dort, wo wir nicht mehr dankbar sind, dort wird uns etwas fehlen. Und ich muss jetzt euch ganz ehrlich sagen, Gott hat mir den Porsche geschenkt. Jetzt macht es Ratter, 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 gell? So. Genau. Ich habe eine dreifache Ausführung bekommen. Das ist daheim bei mir im Büro auf meinem Computer oben drauf. 3 Porsche. Und zwar bin ich in der Gemeinde und predigen und habe nachher noch Zeit gehabt, bis am Abend die nächste Predigt war. Und dann hat es so einen Kilbi gehabt. Und ich bin so durch den Kilbi durchgelaufen und plötzlich hat Jesus zu mir geredet und gesagt, kauf etwas für deine Kinder. Tu ihnen wieder mal so etwas richtig Gutes. Ich hatte dort mal erst 3 Jungs gehabt und laufe so an den Stand an und sehe die Porsche. Und ich wusste, die muss ich posten. Ich habe dann das ganz feierlich meinen Kindern geschenkt. Wirklich. Aber nachher gleich wieder einkassiert. Weil es hat mir fast ein bisschen wehtun, wenn die jetzt mit denen würden spielen, gehen die kaputt. Und dann sind sie wirklich ganz lange auf dem Computer oben gestanden. Sie haben zwar meine Kinder gehört, aber sie haben nicht dürfen damit spielen. Voll birnenweich, oder? Dabei sind sie ja eigentlich zum Spielen gemacht. Aber manchmal haben wir so komische Sachen in unserem Herz, die nicht ganz aufgehen, die nicht ganz logisch sind. Und vielleicht für alle anderen rundherum logisch wären. Aber wo wir irgendwie so ein komisches Verhalten haben, wo wir manchmal gar nicht so mitbekommen, was jetzt da mit uns passiert. Und darum, der Porsche ist nachher nicht nur ein, quasi ein Symbol geworden im Leben. Gott hat schon ganz viel durch das Auto zu mir geredet. Und ich möchte euch jetzt reinnehmen, auch in der Gefahr, dass die Frauen ein bisschen abhängen. Nein, ich glaube nicht. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es jetzt eher so ein männliches Symbol ist, der Porsche. Aber es soll uns ein bisschen durch die Predigt begleiten. Was ist wichtig, um Dankbarkeit zu lernen, egal in welchen Situationen dass wir sind? Das Bild vom Porsche. So, wenn du in ein Auto sitzt, musst du immer 3 Sachen machen. Oder nein, mindestens 3 Sachen. Der geht wieder nicht. He? Könntest du sonst einfach auf schwarz tun. Einfach aus, genau. Du musst mal zuerst Türen aufmachen. Dann musst du reinsitzen. Dann musst du meistens entweder den Schlüssel drüllen oder bei den neueren Autos den Startknopf drücken. Und dann musst du Gas geben und fahren. Das sind einfach mal so 3 Schritte. Und ich möchte euch eigentlich in das reinnehmen und auch 3 Schritte durchgehen mit euch. Wie können wir Dankbarkeit lernen? Und zwar anhand von der Geschichte aus dem 2. Samuel, Vers 12. 2. Samuel, Kapitel 12. Da ist die verrückte Story von David. Der David, und das ist jetzt einfach so eine Behauptung, die ich vorausstelle, oder einfach, wo ich sage, das ist da passiert. Der David, der ist ein bisschen unzufrieden geworden. Er hat strenge Zeit gehabt, es ist viel gelaufen. Und irgendwo hat er sich plötzlich leer gefühlt. Und hat sich irgendwo auch allein gefühlt. Und hat dann das Gefühl gehabt, komm, wenn da alle anderen jetzt wieder gehen kriegen, ich bleibe lieber daheim. Und dann ist er eines Abends, so ein bisschen gelangweilt wahrscheinlich, einfach so ein bisschen auf dem Dach umeinander gelaufen und sieht Bathsheba. Boah. Nicht ein Porsche, aber eine schöne Frau. Alles ein bisschen Männerthemen heute. Und dann macht er Ehebruch mit ihr. Und als ob das noch nicht genug wäre, beschließt er sich nachher, um den Mann von dieser Frau umzubringen. Und dann kommt Kapitel 12. Kapitel 12, wo der Prophet, der Nathan, zum David kommt und sagt, hey David, was würdest du mit einem Mann machen, der ganz viel Schöf und Tier hat? Ganz, ganz viel. Und jetzt kommt ein Wanderer vorbei, ein fremder Mann, und es war dort mal zur Seite, dass man den einlädt, dass man mit ihm nachher ein Mahl hat, dass man mit ihm isst. Aber irgendwie hat es der Reiche grauen, eins von seinen Tieren zu nehmen. Also geht er zu einem, der nur ein einziges hat. Und es heisst sogar im Text, dass der mit dem Schöfli geschlafen hat und gegessen hat, zusammen mit dem Kind. Also das war quasi integriert in ihrem Haushalt. Und jetzt nimmt er dem einen das einzelne Schöfli noch weg und schlachtet. Und dann passiert etwas ganz, ganz Interessantes. Nämlich, da heisst nach einem Vers 5, da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Gewaltig, oder? Also wenn wir darüber nachdenken, wie können wir Dankbarkeit lernen, dann geht es mal als erste und wichtige Erkenntnis um das, jetzt sind wir zu weit, genau, dass wir Türen öffnen von unserem Porsche, dass wir öffnet, dass der Glaube echt sein kann, dass wir unsere blinden Flecken entlarven. Was passiert da? Der David regt sich auf über etwas, das ein anderer macht. Ich würde euch ganz, ganz gerne sagen, das Problem habe ich nicht. Aber wie oft ist es bei mir genau so, dass ich genau das bei anderen, dass mich das nervt, wenn ich selber eigentlich ein Defizit habe? Dass mich das nervt, wenn andere beim Stau immer links und rechts und hin und her fahren. Genau. Aber wenn ich dann mal brisant habe und es einfach nicht vorwärts geht. Oder? Oder noch viel verrückter. Wir hatten ein Einsatzwochenende. Ich war mit meinen Kindern zusammen an dem Einsatzwochenende. Und es war wirklich ein strenges Wochenende. Ich habe gar nicht so gemerkt, dass ich eigentlich so müde bin. Und habe gefunden, einfach so, jetzt zu unserer Belohnung gehen wir noch mit McDonald's. Ich habe meine Kinder dabei gehabt. Manu hat leider müssen daheim bleiben. Sie ist krank geworden. Und ist dann daheim geblieben. Und ich bin da mit diesen 5 Kindern im Schlepptau im Einsatz gewesen. Und dann nachher sind wir heim und ich habe gefunden, okay, komm, jetzt gehen wir noch miteinander in McDonald's. Und dann habe ich einfach so ein bisschen, weiss nicht, über das kennen, eben das bei den ich, oder? So denkt, ja, ich tue jetzt den Kindern etwas Gutes. Und selber nehme ich dann vielleicht einfach noch ein bisschen. Einfach so, ich nehme es mir selber nicht an als Menü. Wahrscheinlich haben wir genug Führung, so in dem Stil. Und dann hatten die Kinder Hunger gehabt. Ich habe irgendwie schon nach der Hälfte gemerkt, ich komme nicht mehr über. Und dann habe ich so gesagt, du, darf ich bitte auch noch ein Biss haben von euch? Ihr seht ja, ich habe nichts. So recht schnippisch, recht so ein bisschen. Dabei haben sie gar nichts können. Dafür, oder? Und dann haben sie halt so wie Kinder sind, so, nein, Papi, du hast... Und dann haben sie gesagt, mal, jetzt nehme ich von jedem Biss, das ist meine Autorität, das kann ich. Und dann habe ich von jedem Biss genommen. Dann hat es mal geheißen, also beim Joshua hast du den grössten Biss genommen als bei mir. Und bei mir ist 3 Pommes frites und nicht nur eins. Und dann bin ich verrückt worden. In dem McDonalds-Restaurant. Haben es alle gehört, bin ich hässig geworden über meine Kinder. Von ihr undankbaren Köge. Oder? Und habe ihnen wirklich so ein bisschen halblaut eine Moralpredigt gehalten. Das war mir dann gleich, wenn alle zugelassen haben. Und meine Kinder immer stillen geworden und so ein bisschen links und rechts geschaut. Und so, Scheibe, mein Papa ist ja voll peinlich. Und auf einmal war es einfach still, oder? Ich habe mich dann auch so ein bisschen vorausgehabt. Und plötzlich sagt so einer der Kinder, das war Elias, Papi, ganz leislich, Papi, danke vielmals für den feinen Hamburger, du bist so ein guter Papi. Da hast du schon gehört rundherum, weißt du, wie es einfach so angefangen ein bisschen lachen. Nachher der zweite, da war der Joshua, Papi, hast du gewusst, du bist im Fall der beste Prediger auf dieser ganzen Welt? Und dann, nein, jetzt wissen noch alle, dass ich Prediger bin, gell? Und dann nachher, also der McDonalds ist wirklich einfach so immer leislicher geworden. Die haben so richtig unsere Szenen mitverfolgt. Und nachher am Schluss der Elisha so, Papi, jetzt habe ich glaube gerade einen Eindruck. Und ich dachte, oh super, jetzt wird es richtig gut. Jetzt kommt der noch mit einem so frommen Eindruck hineinführen, gell? Und sagt er, ist es manchmal vielleicht nicht so, wie wir es jetzt gerade erlebt haben, dass wir von lauter Sachen, die wir haben, gar nicht mehr erkennen, dass wir dankbar sein können. Unglaublich, oder? Ich bin dort gehockt wie ein geschlagener Hund und dachte, Scheibe. Das, was mich aufgeregt hat an meinem eigenen Kind, von meinem eigenen Kind gespiegelt bekommen. Undankbar. Eigentlich das Gegenstück von der Dankbarkeit. Wo haben wir vielleicht so blinde Flecken, wo wir undankbar sind? Wo wir uns aufregen über andere und gar nicht mehr merken, was wir eigentlich alles haben. Und das auch mal so ausdrücken. Ich habe den Satz gehört in einer Predigt und möchte ihn gerne nochmal bringen. Was wäre, wenn wir morgen nur noch das hätten, wo wir heute dafür dankbar sind? Was wäre, wenn wir morgen nur noch das hätten, wo wir heute dankbar dafür sind? Krass, oder? Und ich möchte uns einladen, nicht als Druck, sondern wirklich, weil es um das Fahren mit der Kraft Gottes geht, möchte ich uns einladen, blinde Flecken aufzudecken. Und in dem Sinne nicht nachher denken, Mann, bin ich schlecht, sondern erkennen, hey, das darf ich nachher dankbar sein. Das ist das Wirken von Gott in mein Leben hinein. Gott möchte uns beschenken, indem er uns Türen öffnet. Türen öffnet, wo wir einsteigen dürfen. Und nachher merken, da kommt eine Kraft drin hinein, die uns freisetzt, die uns fähig macht, die uns fröhlich macht. Wo wir eben in echte Dankbarkeit hineinkommen und nicht in eine Ich-muss-dankbar-sein-Haltung. Wie sieht das aus, wenn du zum Beispiel beim Einkaufen bist und merkst, deine Schlange ist die längste Schlange? Oder genau jemand vor dir noch das Portemonnaie ausleert? Natürlich nicht extra. Aber was geht in dir hinein ab? Eben, wie ich schon gesagt, wenn du im Stau bist oder wenn andere dich ungerecht behandeln. Es gibt sicher Situationen, wo man nicht unbedingt an das Lünchen denkt und irgendjemand so killen will oder so, sondern es gibt Situationen, wo man uns vielleicht einfach innerlich anfängt zu nerven. Und so kleine Momente, wenn sich die anstauen, dann können sie zu dem führen, dass man plötzlich gitzig wird. Dass man plötzlich Sachen zurückhebt. Dass man plötzlich ein Gefühl bekommt, ich komme zu kurz. Dass plötzlich Sachen sich anstauen und das eine riesige Unzufriedenheit in uns hineinwächst. Der Porsche ist nicht da, um in die Garage zu stellen und ihn zu verhätscheln. Der Glaube darf Kratzer bekommen. Wir sollen einsteigen und wir sollen fahren mit unserem Jesus. Wir sollen die Kraft erleben. Ich habe mir das irgendwann so einfach angeeignet und gesagt, Jesus, egal wie peinlich, ich möchte das wirklich lernen. Und so bin ich natürlich eines Tages wieder mal über etwas gestolpert, wo ich mich einfach selber wieder geärgert habe. Über den Einkaufstourismus. Ich habe gedacht, Mann, wie dumm sind die Leute. Die schadet ja uns selber und habe mich dann so richtig lauthals über die aufgeregt. Und ich fand, also so etwas geht also gar nicht. Nicht in unserem Land, nicht mit unserem Wohlstand und, oder? Und dann nachher bin ich in der Ferie und dann habe ich All You Can Eat. Oder einfach, also es ist einfach alles gratis. Und dann entdecke ich mir, wie ich meinen Teller vollschaufle mit Sachen, einfach weil das Buffet so gross ist und weil es nichts kostet. Und in dem Moment, wo ich so dort sitze und eigentlich mich schon wieder aufrege über einen anderen, der mir das letzte Stückchen vom feinen Fleisch weggekratzt hat, merke ich plötzlich, leck, das ist ja genau das Gleiche wie das, was wir hier sehen. Einfach ein bisschen andere Form. Und wieder habe ich gemerkt, es ist nicht meine Dankbarkeit, die überwiegt, sondern das Gefühl, ich brauche noch mehr. Und dann bin ich wirklich, habe mich entschlossen, ich nehme eine Sache in den Teller und hocke an den Tisch. Und dann hatte ich so einen Moment, das weiss ich nicht so gut, einen Moment, wo ich bewusst wahrgenommen habe, ich bin mit meiner Familie an dem Tisch. Ich habe einen wunderbaren Blick aufs Meer. Und plötzlich ist mein Herz erfüllt worden mit dem Göttlichen, mit der Dankbarkeit, die Jesus uns schenken möchte. Das ist nicht etwas, das wir produzieren müssen. Wenn wir reinsteigen in das Auto, dann wird uns Jesus mit dieser Dankbarkeit beschenken. Weil uns plötzlich die Augen aufgehen. Also es geht darum, wenn wir die blinden Flecken entdecken und wollen entdecken und Jesus auch darum bittet, dass er sie uns zeigt, dann nachher werden wir nicht irgendwie immer kleiner und kleiner und kleiner, sondern wir werden immer mehr mit Dankbarkeit erfüllt. Und das wiederum hat Auswirkungen auf unser Umfeld. Das hat Auswirkungen auf andere Menschen, wie wir wirken auf sie. Das hat Auswirkungen auf das, dass wir ermöglicher und ermutiger werden. Dann sind wir nicht die, wo alles immer düster und schlecht ist, sondern wo trotz allem, wo schwer ist, immer Hoffnung haben und Hoffnung in die Welt hineintragen. Das ist das Erste. Das Zweite, was es braucht, ich habe es gesagt, ist das Zündschloss. Lass dich versorgen. In dieser Geschichte geht es ja nachher weiter. Da heisst es nachher im Vers 8, dass der Nathan ja, David nachher gesagt hat, hey, du bist im Fall der Mann. Und nachher natürlich der David extrem verschrocken ist. Und dann nachher heisst es im Vers 8, hättest du doch nur etwas gesagt, ich hätte dir alles gegeben, was du dir gewünscht hättest. Das Problem ist, von dem lass dich versorgen, das tönt so gut. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Dann werden wir selber zu unserem Versorger. Dann holen wir uns das, was wir brauchen, halt einfach selber. Dann sorgen wir selber für uns. Wenn Gott keine Antwort gibt, dann nachher gehen wir selber drin hinein. Und dann nachher nehmen wir uns das, was wir brauchen. Genau so ist es dem David gegangen, als er auf dieser Terrasse rumgelaufen ist. Er hat sich das genommen, wenn er denkt, das brauche ich jetzt, das tut mir jetzt gut. Die Stimme von der Unzufriedenheit, vom Selbstmitleid, dass jetzt muss es gerade sein, ich kann nicht mehr darauf warten. Die Folge von dem, was der David gemacht hat, war Tod. Tod, Trennung, Scham, das Böse, das reingekommen ist in sein Leben. Und das ist nicht das, was Gott für uns parat hat. Gott sagt, vertrau mir, ich möchte dich versorgen. Und ich glaube, der Unterschied von einem Selbstversorger und von einem, der darauf vertraut, dass Gott ihn versorgt, ist nicht, was in uns für Gefühle führen kommen, sondern ob man mit Jesus über die Gefühle redet oder nicht. Der Unterschied von einem Selbstversorger oder einem, der Gott vertraut, dass er ihn versorgt, ist nicht, ob wir andere Gefühle haben oder nicht, sondern wie gehen wir mit dem um? Reden wir mit Gott über das? Redest du mit Gott über deinen Frust, den du vielleicht in der Ehe hast? Redest du mit Gott über den Frust, den du hast, wenn es nicht so vorwärts geht in deinem persönlichen Glaubensleben? Wenn du Prüfungen verhaust, etwas nicht bestehst, wenn die Not extrem gross ist und dir bis zum Hals steht, dann geht es nicht darum, einfach selber zu entscheiden und selber zu machen, sondern mit Gott ins Gespräch zu kommen. Darum ist es wichtig, mit Jesus zu reden. Aber nachher auch, wenn wir mit ihm geredet haben, nicht einfach noch denken, so, jetzt warte ich ewig lang, bis ich nachher etwas tue. Schneller Gehorsam. Es wird nicht einfacher. Und wir sehen, was für fatale Folgen das hat, zum Beispiel, wo Kundschafter aus dem verheißenen Land zurückgekommen sind. Und sie gefunden haben, ja, wir wollen jetzt nicht das machen, was Gott gesagt hat, nämlich gegen die Gegner in den Krieg ziehen und das Land einnehmen. Und nachher sagt Gott, jetzt ist es spät. Und einen Tag später sind sie gegangen und haben einen riesigen Verlust eingefahren. Es ist wichtig, dass wir auf das, was Gott uns sagt, wenn wir mit ihm reden, auch schnell reagieren. Etwas weiteres Wichtiges ist, bis grosszügig, als Lebenshaltung. Wer grosszügig sagt, wird grosszügig erntet. 2. Korinther 9,6. Wenn wir grosszügig sind, dann nachher wird Gott auch grosszügig zu uns sein. Oder wie ich es letztes Jahr kürzlich gehört habe, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich glaube, das hat ganz viel auch mit dieser Dankbarkeit zu tun. Was machen wir in diesem Moment, wenn wir nicht haben, was wir uns wünschen? Können wir trotzdem Gott alles geben? Oder Matthäus 6,33, als allererst sollen wir nach seinem Reich trachten. Machen wir das mit allem? Mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Begabungen, mit unserem Geld, dass sein Reich weiterkommt. Und darum investiere ich in die Gemeinde. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe ganz viele Sachen nicht gelernt, auch nicht über Dankbarkeit gelernt, wenn ich nicht in der Gemeinde mich investieren würde. Ich bin ganz viel schon herausgefordert worden, zum Beispiel gerade mit meiner Frau zusammen, wieder Frieden zu machen, weil ich wusste, ich kann sonst gar nicht auf die Bühne rauf. Oder ich kann gar nicht irgendetwas machen in der Gemeinde, wenn es irgendwie daheim nicht stimmt. Das hat mich immer wieder gesund herausgefordert. Oder ich habe jetzt kürzlich, kürzlich dann die Erkenntnis gehabt, dass das eigentlich von daher kommt. Vor 5 Jahren habe ich den Psalm 112 mehrere Wochen lang wie memoriert oder immer wieder durchgegangen mit Jesus. Und zwar ist da der krasse Hammersatz. Ich finde den so cool. Da heißt Vers 3, Vermögen und Reichtum werden in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Und ich habe das so als einen Zuspruch angenommen und dachte, yes, Jesus, Vermögen und Reichtum. Und das war so eine Zeit, in der wir noch nicht viel Geld hatten. Also respektive ich mir selber ein bisschen leid tun habe, weil ich nicht so viel Geld habe. Und dann habe ich das in stiller Zeit so gelesen und dann habe ich gedacht, yeah, jetzt wird Gott der Himmel auf, jetzt regnet es dann Geld oder keine Ahnung wie. Und dann bin ich den Rest der stillen Zeit nachher nur noch am Googlen nach Häusern. Oder? Völlig unzufrieden und einfach mühsam gewesen. Und am nächsten Tag wieder angeguckt, Jesus, was meinst du mit dem? Und dann ist etwas parallel passiert. Immer wenn ich angeguckt bin, um stille Zeit zu machen, sind plötzlich meine Kinder wach gewesen. 10 Minuten später. Und dann bin ich halt anstatt 6 schon 5:30 aufgestanden. Und 6:20 sind die Kinder wach gewesen. Ich fand, ja, dann stand ich halt 4:45 auf. Dann sind sie halt 5:30 wach gewesen. Dann bin ich 5 aufgestanden. 10:05 sind sie wach gewesen. Und das hat mich genervt. Also nicht nur wegen der Kinder, weil die noch keine Laune mehr hatten, sondern auch, weil das meine persönliche Zeit ist. Das gehört mir. Das ist, da versorge ich mich selber. Und noch sehr christlich. Also, oder? Und dann habe ich da wieder an dem Morgen gedacht, Jesus, was willst du mir mit dem sagen? Und in dem Moment, es war wieder 10 Minuten später, kommt der Elias zur Tür rein. Und plötzlich geht es mir so auf wie Schuppen von den Augen, Vermögen und Reichtum. Was, wenn Gott meine Kinder damit meint? Und plötzlich merke ich, dann bin ich ja Millionär. Und es ist eine Freude in mein Herz hineingekommen. Und dann habe ich angefangen mit den Kindern. Die sind dann eine Weile lang, immer noch, jetzt nicht mehr mittlerweile, aber eine Weile lang, wirklich immer noch 10 Minuten, immer später wach gewesen, habe ich angefangen, Kinderbibeln mit ihnen lesen. Und sie mit ihnen nehmen, meine persönliche stille Zeit. Und ich bin plötzlich beschenkt worden durch meine Kinder, die wach geworden sind, weil sie Gott geweckt hat. Habe ich irgendwann gemerkt. Und gerade kürzlich, eben, das ist vor 2 Wochen, ist mir das wie bewusst worden, wir machen heute noch miteinander als Familie stille Zeit, jeden Morgen. Und das ist so ein Geschenk. Und ich hätte das gar nie machen müssen. Ich hätte das nie müssen als Vater irgendwie anrufen und sagen, so Leute, jetzt will ich, dass wir stille Zeit machen. Sondern Gott hat das geschenkt. Und plötzlich ist wieder die Dankbarkeit da gewesen. Und ich dachte, wow, so läss. Wenn eben die Kraft, die Dynamik von dem Glauben wirklich echt ist in unserem Alltag. Darum ist es so wichtig, dass wir uns auch drin hineingeben. Das Dritte. Wenn du den Knopf drückst und es würde nichts passieren, wäre es ein bisschen langweilig, oder? Also wir müssen auch lernen, den Motor zu beherrschen oder den Motor auch wirklich zu brauchen. Und der Motor vom Glauben ist, glaube ich, und das ist auch der Motor von der Dankbarkeit, dass wir ehrlich sind und auch unsere Schuld in unserem Leben benennen. Ganz oft haben wir das Gefühl, ja, das lassen wir ein bisschen Gras drüber wachsen und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Dann nachher spielt sich gar kein so ein Rugel mehr. Wo der David erkannt hat, dass er das Problem hat und dass er die Person ist, da können wir nachher lesen, was er gemacht hat. Er hat nachher im Vers 13 gesagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und dann hat Nathan zu ihm gesagt, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Also das, wo er eigentlich vorne sich selber das Urteil gefällt hat, da ist ein Mann vom Tod, er ist des Todes, hat jetzt Jesus ihn oder Gott ihn selber eigentlich von dem wieder befreit. Von dem Selbsturteil über sich selber. Aber auch jetzt da vom lebendigen Tod. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch reingehen und ehrlich sind mit uns selber. Und dann aber auch mit dieser Ehrlichkeit zu unseren Leuten gehen und sagen, hey, sorry, das tut mir jetzt mega leid. Da habe ich falsch gehandelt. Ich mag mich noch eine Situation erinnern, wir sind ganz frisch gezügelt, sind quasi ganz neu angekommen, unsere Kinder sind die erste oder die zweite Woche in der Schule gewesen, und dann kommt der Elisha mit einem Schulkollegen heim. Und dann nachher stürmt er irgendwie nach 10 Minuten, nachdem der Schulkollege bei uns war, stürmt er zu mir ins Büro und sagt, Papi, der hat einfach noch keine Bibel daheim. Der glaubt nicht an Jesus. Hast du mir eine Bibel? Und ich denke so, oh nein, ist das gescheit? Weißt du, so, wäre es nicht gescheiter, du würdest nicht die Jungs einladen, als jetzt dem einfach eine Bibel in die Hand drücken. Also, was denken jetzt die Eltern nachher, wenn der, jetzt ist der bei Stufners gsi, frisch angezügelt und dann kommt der mit der Bibel heim, gell? Und ich denke so, nein. Und dann ja, komm, jetzt heben wir einfach mal eine an und dann bette ich noch schnell drüber und dann muss ich das heute Abend mit ihm anschauen, oder? Und dann habe ich ihm die Bibel gegeben, habe wirklich noch nichts gesagt und dann bin ich angeköckelt und habe gesagt, Jesus, was soll ich jetzt machen? Du siehst, ich möchte ein guter Papi sein und ich möchte ein guter Christ sein und bam, bam, bam und so. Und plötzlich kommt die Stimme und sagt so, Michi, schläft es eigentlich? Dein Sohn verschenkt die Bibel. Glaubst du, das Wort Gottes hat keine Kraft? Plötzlich merke ich so, ui, stimmt, vielleicht bin auch ich falsch. Vielleicht habe ich in dem Moment jetzt falsch reagiert. Ich bin gar nie davon ausgegangen, dass ich falsch reagieren könnte. Und dann nachher merke ich so, boah, hey, so kommt mein Sohn, verschenkt die Bibel. Wir sind frisch angezügelt. Der macht sich keine Gedanken über seinen Schulkollegen, was der nachher zu ihm sagt. Und dann bin ich am Abend nachher zu ihm und gesagt, Elisha, ich bin so stolz, dass du jetzt hier einfach eine Bibel verschenkt hast. Aber komm, wir beten dafür, dass die Bibel nicht nur einfach deinen Kollegen erreicht, sondern die Eltern gehen auch noch. Und dann sind wir wirklich zusammen auf den Knien und haben dafür gebetet, dass die Bibel jetzt ganz viel Frucht bringen kann. Und ich glaube, das ist nachher letztendlich auch der Glaube. Und das ist letztendlich eben auch das, dass wir ehrlich sein und auch die Schuld eingestehen dürfen. Ich habe meinem Sohn gesagt, also im ersten Moment habe ich gedacht, du spinnst. Das macht man doch nicht. Nicht, wenn man gerade frisch angezügelt ist. Aber danke, hast du mir etwas Besseres gezeigt. Und dann merke ich, da kommt eben die Kraft von dem Motor. Dann merke ich plötzlich, meine Schuld, meine Fehler sind nicht ein Hindernis für Gott, sondern die sind Schubkraft für Gott. Also ich kann mein Umfeld verändern. Ich glaube, wir dürfen lernen zu akzeptieren, dass Gott mit unserem Leben mehr bereit hat und mehr planen, dass wir uns das manchmal vorstellen können. Und dann ist es, denke ich, wichtig, dass wir keine Angst haben, blöd auszusehen. Ist doch egal. Ich habe euch letztes Mal gesagt, von dem Lazarus-Bild, oder? Manchmal stehen wir nachher da mit den Hosen unten und denken so, boah, peinlich, oder? Aber Gott macht es gut. Gott hat einen guten Plan. Wir müssen nicht Helden sein für ihn. Wir müssen Jesus Held werden lassen für uns. Und von da müssen wir unsere Schwachheit erkennen. Von da dürfen wir uns immer wieder auch in die Momente hineinnehmen lassen, wo wir eben Kratzer rüberkommen und wir den Porsche irgendwo an die Wand fahren. Das ist doch kein Problem für unseren Jesus. Er repariert ihn wieder und dann kannst du wieder freudig weiterfahren. Und es gibt ja den bekannten Spruch, meine Frau hat irgendwie auf einer Tafel, wenn du umkehrst, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Oder? Es spielt keinen Rugel. Wir dürfen Schuld machen, wir dürfen Fehler machen, wir dürfen einfach nicht unehrlich sein mit dem. Weil dann kommt Jesus nicht dran an, dann kann er es nicht neu machen. Schuld bekennen hilft, dass wir erkennen, ich brauche Ergänzung. Ich brauche Ergänzung durch meine Kinder, ich brauche Ergänzung durch meine Frau. Ich brauche Ergänzung von der Gemeinde. Ich darf nicht allein und kann nicht allein unterwegs sein. Sonst passieren so Sachen wie im David. Schuld und Ehrlichkeit zuzulassen, also Schuld zu erkennen und Ehrlichkeit oder ehrlich zu sein, hilft, dass ich auch erkenne, ich darf bei anderen abschauen. Ich finde es so etwas Cooles, andere Menschen zu beobachten, wie sie es machen. Und ich war kürzlich an einem Treffen da. Das war unglaublich. Das hat auch wieder mit mir zu tun. Dass einfach, es hatte ein riesen Buffet. Und ich hatte einen riesen Hunger. Wie die meisten. Und dann habe ich natürlich geschaut, dass ich der Erste bin, der im Buffet ist. Oder? Und ich kann auch ellbögeln, das ist kein Problem. Ich war auch der Erste. Und dann habe ich meinen Teller vollgeschaufelt. Und dachte, ja, Jesus, du bist so gut. Uns geht so gut. So richtig fromm, oder? Und dann beobachte ich plötzlich, dass der David, der steht einfach dort. Ein riesen Grins. Und er steht einfach dort. Und dann bin ich noch schon zum anderen und gesagt, hey, du hast keinen Hunger, Dave. Und er sagt, mal mega. Und ich sage, ja, wieder nimm dir einen Teller. Und er sagt, nein, ich kann nicht. Ich sage, wach kannst du nicht. Ja, ich bin einfach überwältigt. Überwältigt von dem Angebot, das wir haben. Und ich merke so in dem Moment, wow, das würde ich lernen. Das würde ich wirklich lernen. Dass nicht der Hunger mich bestimmt, sondern dass Dankbarkeit mich bestimmt. Kannst du noch über etwas staunen? Ich bewundere wirklich die Menschen, eben den Dave, der staunen können. Wo so richtig können, mit offenem Mund dastehen und du merkst einfach denen ab, so, boah, die sind so, es ist nicht künstlich. So eben so, oh, danke Jesus, habe ich so voll erzählt. Und dann fängt ich alles reinschoppen, oder? Sondern wo wirklich können staunen. Ich habe einen Kollegen, der hat jemanden von Afrika eingeladen, die sind zusammen auf den Sentis. Und dann nachher hat er das so geschildert, wie das gelaufen ist. Dann ist er mit dem Kollegen zuerst mal so bei der Talstation angefahren und dann hat er nicht mehr gewusst, was er machen soll. Und hat er Schnee in den Händen. Und dann haben sie wegen dem Schnee ein Bähnchen verpasst. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, was für ein Stress das der Schweizer hat, oder? Wenn da einer den Schnee bestaunt. Und dann sagst du so, nein, das gibt's nicht. Oder? Und dann fahren sie mit dem Bähnchen rauf. Und dann hat er auch Hunger gehabt, weil sie sind ja schon ein Bähnchen später oben gewesen, als eigentlich geplant. Oder? So typisch schweizerisch. Und dann steht der Afrikaner auch dort und denkt so, ah. Und dann schaut einfach das Buffet an. Und der Schweizer hat ihn probiert zu treiben, oder? Mach, komm, hol dein Zeug, oder? Ein bisschen Käse, ein bisschen Schocki und so. Und der ist schier Hunger rausgefallen. Und dann geht er aufs WC und dann kommt er gar nicht mehr. Und er denkt, jetzt muss er schauen, wo der geblieben ist. Und dann steht er vor dem Wasserhahn und macht den Wasserhahn auf und zu. Und sagt, das verstehe ich nicht. Wir sind doch hier auf dem Berg. Wie kommt das Wasser zu dem Hahn aus? Und ich merke so, unglaublich. Ich staune nicht einmal mehr über so etwas. Es ist mir nicht einmal bewusst, dass das ein Vorrecht ist, oder? Und er hat dann nachher zu meinem Kollegen gesagt, gell, meine Frau, die läuft 4 Stunden, um ein bisschen Wasser zu holen. Und das ist nicht so sauber wie das, was zum Hahn rauskommt. Und ich merke, ja, wir sind privilegiert. Aber kann es sein, dass wir vielleicht Staunen verlernt haben? Und so lerne ich immer wieder, auch wenn ich andere beobachte und von anderen will lernen, weil ich einfach weiss, ich habe meine blinden Flecken, ich habe Sachen, die ich einfach selbstverständlich anschaue und ich will das nicht einfach so sein lassen. Weil meine Sehnsucht grösser ist, Glauben echt zu erleben in meinem Alltag, den Porsche wirklich können zu fahren und zu sagen, hey, der Motor vom Heiligen Geist ist einfach der Hammer. Und ein wichtiger Schlüssel ist Dankbarkeit zu dem. Und ich möchte beten zum Schluss. Danke, Jesus, dass du nicht zu wenig verheißen hast, sondern dass du für jedes von uns einfach noch viel, viel mehr parat hast. Danke, dass du möchtest, dass wir auch immer wieder neu dürfen, einfach in die Dankbarkeit hineinkommen. Du weißt besser als wir selber oft, wo wir unsere blinden Flecken haben. Und Jesus, ich bitte dich für mein Leben und für einfach all die Leben, die das auch mitbeten, jetzt, dass du unsere blinden Flecken aufdeckst. Schenk du, dass es uns egal wird, ja, wenn es vielleicht ein bisschen peinlich ist, aber schenk du, dass unsere Sehnsucht, dich zu erleben, einfach noch viel mehr wachsen. Dass unsere Sehnsucht, dein Glauben, das, was du verheißen hast, deine Kraft in unserem Alltag, dass das einfach zunehmen darf. Danke, Jesus, dass du das verheißen hast und dass es du nicht zurückhalten wirst. Und schenkt uns Herz, wo einfach auf das zugehen, wo dich suchen, wo dürfen finden. Danke vielmals, dass du uns so privilegiert beschenkst, immer wieder neu. Danke für das Land, wo wir drin leben dürfen, für die Schweiz, für unser Umfeld. Danke vielmals für alles, was du uns schenkst. Und schenk du uns einfach auch Augen, die das immer wieder auch dankbar dürfen entdecken. Dass wir auch die Dankbarkeit ausstrahlen in unserem Umfeld. Und dass das einfach so ein Licht und Salz sein bei all unseren Freunden, die es vielleicht nicht so einfach haben. Danke, dass du uns brauchst, uns führst und leitest. Amen.